NDR Info. Themen des Tages.
Die Bahn kann auch Gewinn erzielen, aber beim Bahnbrückeneinsetzen in Hamburg gibt es Verspätungen. Auch die Hitze erschwert die Arbeit dort. Und die Hitze hat in diesem Sommer bereits 10.000 Menschen in Deutschland das Leben gekostet. Themen des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Diese Nachricht kommt einen Tag zu spät für Patrick Schnieder, aber der neue Bundesverkehrsminister Bilger wird sich freuen. Die Deutsche Bahn ist im ersten Halbjahr zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder in die Gewinnzone gefahren. Bahnchefin Palla verbucht das als Erfolg. Man liefere jetzt Schritt für Schritt, was man versprochen habe. Johannes Frevel berichtet.
Erstmals seit dem Boomjahr 2019 kann die Deutsche Bahn in ihrer Halbjahresbilanz wieder ein Plus vorweisen. Steckte die Bahn in der Jahresmitte in den Krisenjahren teils bis zu 2,3 Milliarden Euro im Minus, weist sie dort in diesem Jahr ein Plus von 147 Millionen Euro aus. Im Vergleich zu den Vorjahreszahlen hat die Bahn ihre wirtschaftliche Lage um rechnerisch rund 900 Millionen Euro verbessert. Entscheidenden Rückenwind gaben die Folgen der Krise am Persischen Golf. Benzin und Diesel wurden massiv teurer und sorgten für einen Fahrgastansturm im Fernverkehr, bilanziert Bahnsprecher Achim Staus.
Wir sind sehr froh, dass wir zum ersten Mal seit 7 Jahren wieder in die schwarzen Zahlen kommen im ersten Halbjahr. Das liegt zum einen daran, dass wir Kosten gesenkt haben, dass wir die Verwaltung verschlankt haben, dass wir auch Verantwortung in die Regionen abgegeben haben. Zum anderen helfen uns natürlich auch die hohen Benzinpreise. Viele Pendlerinnen und Pendler sind abgewandert vom Pkw auf den Zug.
Geholfen hat der Bahn auch die schlechte wirtschaftliche Lage der Industrie. Die Frachttochter DB Cargo fuhr bisher regelmäßig hohe Millionendefizite ein. Mit der einbrechenden Nachfrage von Unternehmen nach Transportleistungen, etwa für Autos, Stahl und Chemikalien, sank auch das Defizit der Frachtsparte. Unterstützt von einem Sanierungsplan konnte das Minus bei DB Cargo gegenüber dem Vorjahr von 96 auf 1 Million abgebaut werden.
Wir sind jetzt in den schwarzen Zahlen, rechnen aber fest damit, dass es auch am Ende des Jahres so sein wird, mit einem deutlich dreistelligen Millionenbetrag. Selbst wenn die Spritpreise wieder zurückgehen, die Kostensenkungen wirken sehr deutlich. Auch DB Fernverkehr ist wieder in den schwarzen Zahlen. DB Regio, unsere Nahverkehrssparte ohnehin, sodass wir in der Summe auch in diesem Jahr, fürs Gesamtjahr, ein positives Ergebnis erwarten.
Ein weiterhin großes Problem bleibt das marode Schienennetz, das mit milliardenschweren Baumaßnahmen über viele Jahre hinweg auf Vordermann gebracht werden soll. 14.000 Baustellen wurden im ersten Halbjahr fertig, 28.000 sollen es bis Jahresende werden. Wo ständig am Gleis gebaut wird, bleibt es schwierig mit der Pünktlichkeit, räumt Bahnsprecher Achim Staus ein.
Die Pünktlichkeit im gesamten Personenverkehr der Bahn liegt bei knapp 88%. Wir wissen aber, im Fernverkehr ist es deutlich schlechter. Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Und da werden wir auch nicht nachlassen, besser zu werden. Das liegt natürlich auch vor allem an den vielen Baustellen. Wir haben in diesem Jahr ein Rekordprogramm. Das hat Auswirkungen auf die Pünktlichkeit. Da kann man noch so gut Baustellen planen. Denn wir müssen erstmal die Infrastrukturvoraussetzungen schaffen, um dann wieder auf dem stark belasteten Schienennetz wieder pünktlicher zu sein. Da bitte ich noch um etwas Geduld.
Eine Nebenwirkung der milliardenschweren Bauinvestitionen. Die Nettofinanzschulden der Bahn stiegen seit Jahresbeginn um 1 Milliarde auf nunmehr fast 22 Milliarden Euro.
Johannes Frevel über die DB-Halbjahresbilanz. Darüber habe ich am Nachmittag mit Thomas Ehrmann gesprochen. Der Wirtschaftswissenschaftler ist Professor am Institut für strategisches Management der Universität Münster und saß als Experte im Bahnbeirat, bis das Unternehmen den 2017 auflöste. Was kann Bahnchefin Palla, was Bahnchefs vor ihr nicht konnten? Wie kommt es zu diesem Bilanzgewinn?
Also der Ansatz ist von Frau Palla, sie kam neu und sie muss jetzt, wenn sie neu beginnt, schauen, dass möglichst viele Verluste mit ihren Vorgängern nach Hause gehen und alles, was an Gewinnmöglichkeiten da ist, mit ihr nach Hause geht. Und das hat sie sehr, sehr gut gemacht. Also ich sag's mal so, das hat der Vorgänger Herr Lutz gar nicht machen können, weil er war im Vorjahr da und wäre dann im nächsten Jahr auch da gewesen. Das macht sich für ihn nicht gut, wenn er sich sozusagen mit sich selbst battelt. Aber Frau Paller hat sozusagen all das, was man jetzt im letzten Jahr an Verlust künstlich produzieren konnte, 1,4 Milliarden Sofortabschreibung bei DB Fernverkehr, 900 Millionen Bilanzkosmetik bei DB Cargo etc. pp., da schon weggenommen. Das heißt also, die Absprungbasis, um gut dazustehen für 2026, war sehr, sehr gut. Und dann haben wir noch sonstige betriebliche Erträge von 1 Milliarde, die im Wesentlichen staatliche Zuschüsse sind für Instandhaltungsaufwendungen. Die wurden dem Herrn Lutz damals nicht bezahlt. Also das, was Frau Paller kann, ist Bilanzierung gepaart mit Einnehmen staatlicher Zuschüsse.
Wie wichtig ist der Gewinn überhaupt für ein Unternehmen, in das mal mehr, mal weniger, aber doch immer sehr viel Steuergeld fließt? Muss die Politik, in diesem Fall jetzt der neue Bundesverkehrsminister Bilger, den Steuerzahlern sagen können, schaut, die können mit eurem Geld wenigstens umgehen?
Bis vor kurzer Zeit wurden Instandhaltungsaufwendungen vom Unternehmen selbst getragen und nicht vom Steuerzahler. Das ist völlig klar. Wenn ich Ihnen 1 Million schenke, dann sieht es bei Ihnen in der Kasse besser aus, als wenn Sie die Million sozusagen selbst finanzieren müssen. Also das ist dann keine aussagekräftige Gewinnzahl, wenn die durch solche Hin- und Her-Schiebereien zustande kommt.
Genau.
Und zurück zu Herrn Bilger, der muss sich natürlich überlegen, wie soll das Geschäft aussehen, was soll für die Kunden gut sein, was soll für das Umweltthema gut sein etc. pp. Und dann muss da ein Preisschild dran.
Wie viele Einnahmen pro Bahnkunde macht die Bahn? Denn nun wäre das nicht eine Vergleichsgröße, die wichtiger wäre als der Gewinn. Denn die Bahn soll ja möglichst viele Menschen aus dem Individualverkehr abholen und aufs Gleis setzen.
Naja, im Wesentlichen sind solche Spezialkennzahlen nicht besonders aussagekräftig. Mhm. Weil denken Sie einfach an das Deutschlandticket. Das hat auf vielen Strecken dazu geführt, dass die einfach übernutzt und überlastet sind. Also wenn Sie jemandem noch Geld dafür geben, um es überspitzt zu sagen, dass er da mit der Bahn fährt, dann finden Sie noch viel mehr Bahnkunden. Aber das Bahnsystem wird überlastet, die Infrastruktur wird überlastet und keiner wird glücklich.
Man sieht der Bahn ja jetzt seit rund 2 Jahren vieles nach, weil die großen Generalsanierungen laufen, was bei laufendem Betrieb und Fahrplan ja nicht leicht ist. Funktionieren die Sanierungen denn und sorgen Sie dafür, dass Qualität und Geschwindigkeit und Taktdichte und Verlässlichkeit und Pünktlichkeit sich auch wirklich erhöhen?
Also da muss man natürlich sagen, dass das ein riesiges Thema ist. Also da muss man schon auch den Zusammenklang von Politik, von dem Unternehmen Bahn und auch von den Wettbewerbern der Bahn sehen. Und da hat die Politik durchaus noch nachzuarbeiten. Also sie muss sich letzten Endes darum kümmern, dass die Kapazität im Schienennetz, die vorhanden ist, auch wirklich gut genutzt ist. Mhm. Dass es nicht eine Übernutzung gibt. Also wenn Sie so wollen, ist auf vielen Knoten und Hauptstrecken eine gewisse Übernutzung da, was dann auch hohen Beitrag zur Unpünktlichkeit und zur Unverlässlichkeit mit sich bringt. Und da muss die Politik arbeiten. Die Bahn muss sich ja auch in ihrer Ansprache gegenüber den Wettbewerberunternehmen, insbesondere dem Schienengüterverkehr, besser werden. Also sie kann nicht einfach Umleitungen so kurzfristig ankündigen, dass da Züge über 600 Kilometer 6 Tage brauchen. Das ist einfach unzumutbar und auch unzulässig. Also da ist einiges zu tun und da hat die Politik sicher eine wichtige Aufgabe. Aber das sind Themen, die nicht innerhalb von Monaten zu bewältigen sind. Also das hat einen sehr viel längeren Zeitvorlauf. Und letzten Endes auch einen längeren Vorlauf von weiteren Schmerzen, bis das alles mal besser läuft.
Sagt der Verkehrsexperte Professor Thomas Ehrmann von der Universität Münster.
NDR Info. Die Meinung.
Die Halbjahresbilanz der Deutschen Bahn und was der neue Bundesverkehrsminister mit dem Bahnunternehmen anstellen sollte, kommentiert Mario Kubina.
Wunder kann er nicht versprechen, sagt Steffen Bilger. Aber ein Versprechen gibt der neue Bundesverkehrsminister von der CDU doch. Er will sich jeden Tag voll reinhängen. Das muss er auch, wenn es um die Bahn geht. Der Staatskonzern meldet für die ersten 6 Monate des Jahres ein Plus von 147 Millionen Euro. Und immer mehr Menschen nehmen den Zug. Das ist die eine Seite. Die andere, die Halbjahresbilanz ändert nichts an den riesigen Problemen auf der Schiene. Wenn sich wirklich was verbessern soll, muss Bilger die Bahn zu seinem Top-Thema machen. Letzten Herbst hat sein Vorgänger ein Strategiekonzept vorgestellt. Das Ziel, die Bahn wieder zu einem verlässlichen Verkehrsmittel machen. Allerdings, die Pünktlichkeitswerte bleiben im Keller. Nicht mal 60% der Fernverkehrszüge waren im ersten Halbjahr pünktlich. Und da sind Züge mit einer Verspätung von weniger als 6 Minuten schon eingepreist. Obwohl das wichtige Minuten sein können, wenn man umsteigen muss. Die Bahn verweist gern auf die marode Infrastruktur. Deren Zustand kann niemand schönreden. Aber wenn der Fernverkehr auf der Schiene schon jetzt nur was für Leute mit starken Nerven ist, warum setzt die Bahn dann alles daran, auf die Schnelle noch mehr Fahrgäste zu gewinnen? Das Management lobt sich selbst dafür, die Nachfrage mit Billigtickets angekurbelt zu haben. Und ja, günstige Bahnfahrkarten sind wichtig für Menschen, die sich andere Verkehrsmittel nicht leisten können oder die das Klima schützen wollen. Aber die vielen zusätzlichen Fahrgäste drängeln sich dann in eh schon überfüllten ICEs, zumindest auf den sogenannten Rennstrecken wie Berlin-München. Solche Sonderaktionen sind gut gemeint, bringen aber nichts, solange die Infrastruktur so ist, wie sie eben ist. Schon klar, marode Schienen, Stellwerke und Bahnhöfe lassen sich nicht über Nacht sanieren. Nach Jahren des politischen Desinteresses braucht es jetzt aber Entschlossenheit und einen Minister, der die Milliarden aus dem Schuldentopf für Infrastruktur so schnell wie möglich auf die Schiene bringt. Wenn es Bilger ernst meint, muss er sich auch mit Parteifreunden anlegen. Denn der Ausbau des Schienennetzes wird in erster Linie aus dem Kernhaushalt bezahlt, nicht aus dem Sondertopf. Also müssen Haushaltsmittel umgeschichtet werden, von der Straße auf die Schiene. Ob ein Unionsmann dafür die Kraft aufbringt? Ein Wunder wäre dafür nicht nötig. Nur ein bisschen Mut.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondent Mario Kubina. Mitten im dicht bewohnten Hamburg-Altona läuft eine staunenswerte und gigantische Aktion. Oder, wie es der grüne Verkehrssenator Tjax formulierte, eine ingenieurstechnische Meisterleistung und eine Baustellenkoordinationsleistung der Extraklasse. Die 3700 Tonnen schwere neue Sternbrücke soll auf Fahrgestellen mit mehr als 1000 Rädern durch die Stadt bewegt werden. Eine Millimeterarbeit, um dann hochgehoben und eingesetzt zu werden, sodass Ende August wieder Fernzüge und S-Bahnen zwischen Hauptbahnhof und Altona verkehren können. Nach 50 Minuten war aber heute erst einmal Pause angesagt, eine lange Pause. Ehe es am Abend weitergeht, fasst Oliver Wuttke zusammen, was heute geschah.
Strahlend blauer Himmel, kein starker Wind. Erst sah es nach einem gelungenen Start für Deutschlands größten Schwertransport aus. Um fast 500 Meter muss die neue Sternbrücke nach 14 Monaten Bauzeit an ihren künftigen Einsatzort verschoben werden. Um 10.22 Uhr begannen mehr als 1000 Räder der Tieflader sich langsam zu drehen, begleitet vom Applaus hunderter Schaulustiger.
Ich freue mich, das ist ein wirklich besonderer Moment. Die Brücke bewegt sich jetzt zu ihrem Bestimmungsort.
Für Projektleiterin Jana Wiedmeier ist dieser Tag der Höhepunkt nach 7 Jahren Vorarbeit. Ruhig und gelassen geht sie die Mammutaufgabe an, hat alle technischen Details im Blick. Dabei passiert im Norden von Altona heute Historisches. Nach 100 Jahren ist mit der alten Sternbrücke eine prominente Landmarke verschwunden. Aber auch die neue Brücke hat das Zeug dazu, meint Verkehrssenator Agnes Tjax.
Ja, die alte Sternbrücke war eine Landmarke für die letzten 100 Jahre. Die neue Sternbrücke wird das aber auch werden. Und sie hat sogar das Potenzial, wenn wir das alle gemeinsam richtig gut entwickeln, dass sie auch ein kleines Wahrzeichen für Hamburg werden kann.
Tjax denkt dabei an Clubs und Läden, an Bäume und Bänke, die entstehen könnten, weil die neue Brücke länger ist als die alte und darunter und daneben Platz für Neues ist. Das war im Stadtteil lange umstritten. Heute sind die meisten schlicht von den Dimensionen dieses Stahlgiganten beeindruckt.
Das sieht viel größer aus als im Fernsehen.
Überwältigend. Also, dass das zu machen ist, ganz toll.
Mein Eindruck, gigantisch.
Ja, das ist sowas Großes gab es in Hamburg, glaube ich, noch nicht hier auf so einer kleinen Straße.
Das ist sehr spannend, sehr großes Projekt hier.
Ja, ich wollte mitschieben.
Schon nach 15 Minuten und gerade einmal 50 Meter weiter, dann die erste Pause. Abschnitt für Abschnitt sollte es bis zum Abend an den Einbauort gehen. Aber dann entschloss sich Jana Wiedmeier für einen Strategiewechsel.
Weil wir jetzt den Transportweg doch in einem Guss vorbereiten, um dann durchzufahren. Das liegt einfach daran, dass wir ein bisschen früh dran sind mit dem Transport. Aber die Fachfirma, die den Transport durchführt, muss auch Ruhezeiten einhalten. Wir haben jetzt entschlossen, okay, dann jetzt Ruhezeit und 20 Uhr gebündelt den ganzen Transport durchführen. Damit sind wir dann wieder im ursprünglichen Terminplan.
Enttäuschung bei vielen Schaulustigen. Einige waren sogar aus dem Hamburger Umland angereist, um das Spektakel zu erleben.
Ich wollte die Brücke
Brücke mit meinem Enkelsohn fahren sehen. Weil das ist ja interessant und sowas kriegt man ja auch nur einmal im Leben geboten.
Wäre natürlich toll, Sie jetzt in Bewegung zu sehen. Mal sehen, was morgen früh um 5:30, ob es dann läuft.
Ich finde das schon so imposant genug. Ja, natürlich, wenn sie sich bewegt, ist es wahrscheinlich noch toller, aber ist ja schon irre so.
Nicht weniger als 14 verschiedene Gewerke sind an diesem Transport beteiligt. Sie alle bereiten sich nun auf einen langen Abend und womöglich auf eine lange Nacht vor. Denn auch ein drohendes Gewitter mit Windböen kann noch für Verzögerungen sorgen. Die großen Trauben von Schaulustigen haben sich in der Mittagshitze langsam aufgelöst. Aber noch immer schauen Hunderte hier dem Stillstand zu und fragen sich, wie es wohl nach der kommenden Nacht an dieser Großbaustelle aussieht.
Oliver Wuttke aus Hamburg. Die Hitze ist ein wesentlicher Faktor für die aktuellen Waldbrände in Europa. Ich sage heute bewusst nicht Südeuropa, denn auch die Hälfte Englands ist derzeit zum Dürregebiet erklärt und nahe der Ostküste hat man Wohnhäuser, Ferienunterkünfte und einen Wohnwagenpark evakuiert, weil dort die Heide in Brand geraten ist. In Frankreich hat sich die Lage heute entspannt. Die Temperaturen sind seit gestern deutlich gesunken, die Luftfeuchtigkeit angestiegen. Und etwa 84.000 Menschen, die vor den Flammen in Sicherheit gebracht wurden, dürfen zumindest vorerst in ihre Häuser zurück. In Spanien hat es sich über Nacht etwas abgekühlt und Regierungschef Sanchez hob den nationalen Notstand auf. Aber neue Schauplätze für Waldbrände sind inzwischen Griechenland und die Türkei. Auf der griechischen Urlaubsinsel Kreta wurden 8.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Und auch in der Türkei sind Gegenden von den Feuern betroffen, die bei Urlaubern beliebt sind. Jim Bob Nikschas berichtet aus dem Studio Istanbul.
Es kommt von oben, schreien sich die Feuerwehrleute in diesem Video zu. Zu sehen ist, wie ein Dutzend Helfer mit schweren Wasserschläuchen an einem Steilhang stehen und versuchen, die Flammen in einem der Waldbrandgebiete im Westen der Türkei zu löschen. In der Luft hängt Rauch, über ihren Köpfen dröhnen die Propeller der Löschhubschrauber. Viele solcher Videos werden in dieser Woche in WhatsApp-Gruppen und sozialen Netzwerken in der Türkei geteilt. Anwohner berichten Freunden in der Ferne, was die Brände bei ihnen gerade anrichten. So wie Cemal Östermar aus Ayvalık, einem kleinen Ort an der türkischen Westküste, nördlich von İzmir. Im Moment hat das Feuer mein Dorf praktisch eingekreist. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es uns erreicht. Wir Bewohner tun alles, was wir können, um den Brand zu bekämpfen. Allerdings ist der Zugang zu manchen Gebieten wegen des bergigen Geländes sehr schwierig. Löschflugzeuge versuchen zwar, das Feuer aus der Luft zu bekämpfen, aber ihre Einsätze reichen leider nicht aus. Rund 20 solcher Löschflugzeuge waren nach Angaben der Behörden zuletzt in den Waldbrandgebieten im Westen und Süden der Türkei im Einsatz. 4 Maschinen hatte die Türkei bereits zur Unterstützung nach Frankreich und Spanien geschickt. Die starke Hitze und Trockenheit der vergangenen Tage haben nun auch im eigenen Land zahlreiche Brände entstehen lassen. Der zuständige Minister für Land- und Forstwirtschaft, İbrahim Yumakle, mit einer ersten Bilanz. Landesweit haben wir insgesamt 115 Brände bekämpft, davon 69 außerhalb von Waldgebieten. Zum Glück konnten wir 110 dieser Brände vollständig unter Kontrolle bringen. Unser Einsatz wird andauern, bis auch die letzte Glut gelöscht ist. Als besonders hartnäckig haben sich Brände rund um die beliebten Urlaubsregionen Antalya und Alanya an der Küste im Süden erwiesen. Dort erreichten die Flammen zum Teil auch Wohngebiete, die vorsorglich evakuiert worden waren. Das Besondere an diesem Brand war leider die Windgeschwindigkeit. Zum Teil wurden sogar 84 km/h gemessen. Das bedeutet, dass unsere Einsatzkräfte einem erhöhten Risiko ausgesetzt waren. Zudem erschwerte der unbeständige Wind die Löscharbeiten. Hitze und Wind allein sind aber wohl nicht die einzigen Auslöser der zahlreichen Waldbrände in der Türkei. Ein Anwohner aus Fethiye wird im TV-Sender FRT vor seinem brennenden Haus befragt. Er macht dem örtlichen Strombetreiber Vorwürfe. Seit 2 Tagen melden wir dem Stromversorger, dass die Stromleitungen durch den Wind gegeneinander schlagen und dabei Funken erzeugen. Das ist uns schon im vergangenen Jahr passiert. Hier stehen Strommasten und Telefonmasten so dicht beieinander, dass sie sich bei starkem Wind berühren. Dadurch entstehen Funken. Und schon ein Funke genügt, um den ausgetrockneten Boden in Brand zu setzen, mahnt auch der Forstminister aus der Hauptstadt Ankara. Ich appelliere erneut an unsere Bürgerinnen und Bürger, mit größter Sorgfalt und Aufmerksamkeit zu handeln. Wir bitten eindringlich, im Freien kein Feuer zu entzünden und keinerlei Tätigkeiten auszuüben, die Brände verursachen könnten. Denn die Behörden in der Türkei rechnen damit, dass die Lage auch in den kommenden Tagen gefährlich bleiben wird. Vor allem an den Küsten soll ein starker Wind wehen und in den Wetterprognosen kündigt sich eine Hitzewelle an.
In diesem Sommer sind in Deutschland bereits fast 10.000 Menschen an den Folgen von Hitze gestorben. Das ist mehr als in jedem einzelnen Gesamtjahr seit 10 Jahren. Das geht aus dem aktuellen Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts hervor. Daniela Remus aus der ARD-Gesundredaktion. Fangen wir erstmal ganz von vorne an und definieren, ab wann gilt denn ein Verstorbener, eine Verstorbene als Hitzetote?
Ja, das ist gar nicht so einfach, das zu erfassen, weil nämlich nur in seltenen Fällen die Hitze tatsächlich als Ursache benannt wird. Also zum Beispiel bei einem Hitzschlag, da ist die Sache ganz eindeutig, denn der Körper hat dann eine Temperatur, die ist höher als ca. 40 Grad. Aber in den meisten Fällen ist es eben nicht so einfach, gerade bei älteren Menschen, also bei denjenigen, die älter sind als 75. Da ist das so in der Regel eine Kombination Vorerkrankungen und die altersgemäße Schwierigkeit dann des Körpers, die Wärme zu regulieren. Und bei älteren und alten Menschen führt das dann zu Dehydrierung, zu Nierenversagen oder eben zum Herz-Kreislauf-Versagen. Und deshalb, das RKI errechnet eben die Todeszahlen deshalb aus statistischen Angaben zur Übersterblichkeit in der Bevölkerung und aus den Wochendurchschnittstemperaturen. Und wenn die über 20 Grad steigen, dann nehmen die hitzebedingten Todesfälle deutlich zu. Und im Juni zum Beispiel lag die Wochendurchschnittstemperatur in einigen Wochen bei 27 Grad. Und so also kommt es zu der Angabe von knapp 10.000 Hitzetoten allein bis zum 19. Juli.
Wenn wir auf einzelne Gruppen blicken, wer ist von der Hitze besonders gefährdet?
Vor allem ältere Menschen ab 75, die sind besonders gefährdet. Und es gilt, je älter ein Mensch ist, umso gefährdeter ist er. Das liegt an den Vorerkrankungen, aber eben auch daran, was ich schon kurz gesagt hatte, dass die Wärmeregulation mit steigendem Alter eben oft nicht mehr so gut klappt. Das heißt, der Körper hat Probleme, seine Temperatur zu halten und eben auf Schwankungen, die von außen kommen, einzugehen. Aber das trifft auch auf Kinder zu. Vor allem sehr junge Kinder sind auch gefährdet. Und dann natürlich Menschen, die draußen arbeiten, also zum Beispiel Dachdecker, die sind ja der Sonne, der Hitze ganz extrem ausgesetzt, aber eben auch Obdachlose, die sich an keinen kühlen Ort zurückziehen können. Und gefährdet sind aber eben natürlich auch diejenigen, die die Hitze nicht ernst nehmen und die denken, ach, so ein bisschen Sonne, das macht doch nichts, und die dann zum Beispiel in der Mittagshitze joggen gehen.
Wie ist unsere Gesundheitsversorgung auf Hitze vorbereitet?
Naja, noch nicht so gut. Also denken wir mal an die Pflegeheime, die in der Regel nicht klimatisierend sind, oder eben auch an die meisten Kliniken. Also außer auf den Intensivstationen sind die Krankenzimmer in der Regel nicht gekühlt. Also da liegen Menschen frisch operiert bei 30 oder mehr Grad im Krankenzimmer. Also für die Heilung und für die Gesundung sind diese Temperaturen dann natürlich auch nicht besonders zuträglich. Und hinzu kommt, dass für viele Menschen, wenn die dann in die Notaufnahme kommen, weil das dann sozusagen ihr Ausweg ist, dass dann eben die Notaufnahmen komplett überfüllt sind und dass die dann dort damit befasst sind, Menschen zu kühlen, mit Flüssigkeit zu versorgen. Und je nachdem, was ansonsten erforderlich ist, das hängt ja dann vom Gesamtzustand ab, dass dann eben weitere medizinische Therapien durchgeführt werden müssen.
Was muss sich im Gesundheitssystem noch ändern, damit wir von dieser hohen Zahl an Hitzetoten wieder runterkommen?
Naja, auf vielen Ebenen müsste man da eigentlich was ändern. Also wir haben ja viel auch in der letzten Zeit schon drüber geredet. Städtebaulich müsste einiges passieren. Begrünungen, öffentliche Brunnen anlegen und so weiter und so fort. Und dann müsste sich auf jeden Fall das Bewusstsein ändern. Also wer sind die vulnerablen Gruppen? Wie gefährlich ist die Hitze für sie? Und dann könnte man eben auch darüber nachdenken, ältere und alte Menschen, so wie in anderen europäischen Ländern oder wie in vereinzelten Städten, das auch in Deutschland, in Süddeutschland schon der Fall ist. Also dass man so ein öffentliches Warnsystem einrichtet im Radio oder dass es eben zum Beispiel, wie es in manchen Gemeinden in Frankreich der Fall ist, so Register gibt, in denen sind dann ältere und hochbetagte Menschen registriert und die werden dann ganz gezielt angerufen zum Beispiel oder von den Sozialdiensten aufgesucht und die gucken dann, wie gut sind die versorgt, trinken sie denn genug? Und bis dahin vielleicht so als Rat ein bisschen auf ältere Nachbarn achten, mal nachfragen, wie es ihnen geht und für alle anderen trinken, trinken, trinken, denn wir brauchen die Flüssigkeit, um Schweiß zu produzieren und damit unsere Kerntemperatur ungefähr zu halten.
Daniela Remus aus der ARD-Gesundredaktion am Ende der NDR-Info-Themen des Tages am Donnerstag.